Mit uns sei die Gnade Gottes und der Friede und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben heute im Predigttext ein Sprichwort. Ich weiß nicht, wer den Text gelesen hat aus dem Hesekiel. Als Kind habe ich immer Hesekiel gesagt. Ich habe auch Timotheus gesagt anstatt Timotheus. Aber das lernt man dann ja mit der Zeit. Wenn wir das Wort Sprichwort hören, dann fällt jedem sofort ein Wort ein. Als ich gerade bei Gudrun, darf ich das sagen, bei Gudrun ins Zimmer kam, sie abzuholen, da sagte sie, pünktlich wie die Maurer. Das ist ein Sprichwort. Oder, was fällt euch sonst ein an Sprichworten? Erreicht den Hof mit Mühe und Not. Der Knabe lebt, das Pferd ist tot oder so ungefähr. Ja. Sprichwörter haben wir fast jeden Tag benutzen wir Sprichwörter. Ich weiß nicht, ob es mal aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Hund laufe und dann sagt jemand, ach, der ist aber entspannt, was sage ich dann immer? Wie der Herr so's geschah. Ja? Oder was es auch sei. Manchmal gibt es Sprichwörter, hinter denen wir uns aber auch gerne mal verstecken. Man schiebt sie vor, um damit Gegebenheiten oder Verhaltensschemata zu entschuldigen oder nach Ausreden zu suchen. Ja? Ein Beispiel, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Gut, bei Riemers fällt er nicht weit vom Birnbaum, aber für gewöhnlich fällt er nicht weit vom Stamm. Ihr kennt das Sprichwort. Was meint das? Man meint ja damit etwa, wenn ein Kind zum Beispiel Verhaltensweisen von den Eltern übernommen hat, ne, dann sagen wir, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder auch gute Eigenschaften, dann sagt man es stolz, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ne? Das können wir so oder so benutzen. In unserem Predigttext für heute, den wir alle Wand haben, haben wir auch unter anderem ein Sprichwort. Ich lese die Verse, die hier vorne an der Wand projiziert sind, aus dem Propheten Hesekiel. Also damals hat man auch schon Sprichwörter benutzt. Da heißt es, und des Herrn Wort geschah zu mir, also zu Hesekiel, was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel, denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir, so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Jetzt geht's weiter in Vers 21. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Und dann Vers 30 bis 32. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, ein jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tode des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Ja, unser Text beginnt damit, da steht, und das Wort des Herrn geschah. Und dann wird ein Sprichwort genannt, das in Israel missbraucht wurde, um sich von der Verantwortung freizusprechen. Dazu aber gleich mehr. Nur einen Hinweis noch vorweg, da geschah das Wort des Herrn. Hier steht nicht, Hesekiel drückte seinen Glauben aus. Oder Hesekiel hatte erlebt. Oder Hesekiel gibt hier seine Meinung wieder. Hier geschieht das Wort des Herrn. Und das Wort Gottes ist immer wirkmächtig. Das heißt, es bewirkt immer etwas. Unsere Worte bewirken nicht immer etwas. Unsere Worte, die kann man auch getrost vergessen. Aber das Wort Gottes, das wirkt. Damit hat er die ganze Welt geschaffen. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gleich der dritte Satz in der Bibel, wie lautet der? Nee. Und Gott sprach. Ja? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach. Dann kommt es. Gleich der dritte Satz in der Bibel. Gott wirkt durch sein Wort. Und hier geschah nun dieses Wort. Ja? Unsere Worte bewirken nicht viel. Wir können viel reden, wenn der Tag lang ist. Aber wenn Gott spricht, dann geschieht es. Das müssen wir uns merken. Alles, was Gott spricht, geschieht. Alles. Und die Bibel ist Gottes Wort. Sie enthält es nicht, sie ist es. Hier geschieht das Wort. In der Bibel haben wir zuverlässige Kunde und Wirkmacht Gottes in jedem Wort. So, das mal als Vorbemerkung. Jetzt, ich sagte, dass ein Sprichwort genannt wurde hier, womit man in Israel sich immer wieder selbst rechtfertigte, um sich von der Verantwortung für das eigene Handeln freizusprechen. Dieses Sprichwort, die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf. Das wird schon bei Jeremia erwähnt. Der war vorher Prophet, zum Teil überschneiden sich die Zeiten von Jeremia und Hesekiel noch, Südreich Juda vor dem Exil bis zur Mitte etwa, und danach wirkte dann der Prophet Daniel. Und bei Jeremia finden wir auch schon dieses Sprichwort, was meinen Sie denn? Ja, uns trifft jetzt die Schuld der Väter, meinen Sie. Unsere Väter haben das getan und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Gott nimmt uns in Sippenhaft. Ja. Etwas, für das wir gar nichts können, ja, das müssen wir jetzt ausbaden. Das ist ja gemeint mit diesem Sprichwort. Und was sollte nun dieses Sprichwort? Ja, ich sagte es ja schon, das war ein Sprichwort, das sagen wollte, die Kinder werden für Sünden ihrer Eltern bestraft. Sie können also nichts dafür, dass sie so handeln, wie sie handeln. Sie können nichts dafür, dass sie Gott immer wieder aus der Schule laufen. Und jetzt wendet sich Gott gegen dieses Denken. Er macht klar, nein, alle Seelen gehören mir. Und ich nehme die nicht in Sippenhaft, sondern er sagt, die Seele, die sündigt, die allein soll sterben. Du bist bei Gott nicht haftbar für die Sünden deiner Eltern. Aber mit den Folgen musst du leben. Auch die Hörer dieses Wortes gingen mit ins Exil. Sie mussten die Folgen mittragen. Ja? Gott nennt als Lohn für die Sünde hier das Sterben, das ist der Lohn, aber nur für den, der sündigt. Der Nachkomme, für den gelten zwar die Folgen, also die Begleitumstände in diesem Fall Exil. Heute können wir das vielleicht übertragen mit viele kaputte Familien, auch bei den Christen, zerstörte Beziehungen. Aber in all dem bietet Gott immer noch wieder sein Heil an. Was für Generationen gilt, gilt auch für den Einzelnen. Der Mensch ist nicht sklavisch seiner Biografie oder seines gottwidrigen Lebens versklavt. Gott gibt die Möglichkeit zur Umkehr, Gnade im Gericht. Heute hören wir oft, ja, ich kann ja gar nicht anders. Ich kann ja nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Meine Biografie hat mich dazu gemacht. Ja, das mag sein, dass deine Biografie dich zu dem gemacht hat, was du bist. Aber es liegt in deiner Verantwortung, da drin zu bleiben. Oder den Schritt hinaus zu tun. Vers 21. Wenn aber der Gottlose umkehrt, Gott gibt die Möglichkeit zur Umkehr. Und für diesen Schritt ist jeder selber verantwortlich. Da kann er nicht sagen, ja, meine Biografie ist halt so. Gott sagt, ja, das mag sein. Aber ich biete dir Umkehr und Heil an. Ja, was dann, wenn aber der Gottlose umkehrt, das meint nicht nur die Sünden zu lassen, sondern das meint auch, sich hinzuwenden zu Gott, dann soll er leben. Jetzt mal für uns heute, wenn wir uns zu Jesus Christus umkehren, wenn wir nach seinem Wort leben wollen, ihm immer ähnlicher werden möchten, wenn wir bekennen, dass wir Sünder sind, ihn um Vergebung bitten, dann sollen auch wir leben. Das meint dann, soll unser irdisches Leben endlich zu seinem Sinn kommen und wir leben in Ewigkeit bei und mit ihm. Und dann offenbart Gott hier sein Herz. Er leidet an den vielen Milliarden Menschen, die sich hinter Sprichwörtern oder religiösen Riten oder Biografien verstecken und meinen, sie seien ja nur Opfer. Deswegen hat auch Johannes der Täufer und Jesus ihre Predigten begonnen mit welchen Worten? Oder kehrt um. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Beide, Jesus und Johannes der Täufer, beginnen mit dem Bußruf. Ja, ihr seid so. Ja, eure Biografie ist so. Ja, ihr habt gesündigt, aber kehrt um. Bleibt doch nicht in diesen Wegen. Ihr müsst da nicht drin stecken bleiben. Kehrt um. Umkehr meint, wie soll man das beschreiben? Wir hatten in Frankenberg einen Militärpfarrer, der hat uns das mal ganz eindeutig gesagt, Abteilung kehrt. Das ist Umkehr. 180 Grad rumdrehen, wieder zurück zu Gott. Das meint Umkehr. Abteilung kehrt. Ja. Trotz meiner Biografie, trotz meiner Situation, umkehren zu Gott, der da steht mit offenen Armen und auf mich wartet. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Gott wird dich einmal nicht nach dem Glauben deiner Eltern fragen oder nach den Sprüchen oder Erziehungsmethoden deiner Eltern fragen. Er wird dich fragen, ob du sein Angebot zur Umkehr angenommen hast. Und jetzt gilt nämlich, Gott wartet nur darauf, dass wir umkehren. Er wartet darauf und dann freut er sich. Ich habe keinen Gefallen, dass der Mensch ohne mich stirbt, ohne mich ewig verloren ist, sondern Gott freut sich. dass wir alle, wenn wir alle unsere Sünden bei ihm abgeben und er gibt sie uns in Form der Vergebung wieder zurück. Die Schuld, die zwischen dir und Gott steht, die muss weg und die nimmt er dir ab, wenn du sie ihm bekennst. Gottes unabdingbarer Wille für den Menschen ist das Leben, ist das Heil. Und deswegen hat er dieses Drama veranstaltet, dass er seinen eigenen Sohn ans Kreuz nageln ließ, damit er deine Sünde trägt und meine und dafür die Strafe trägt. Und das war bei Hesekiel schon angedeutet, 550 Jahre vor Christus etwa. Da war schon dieser Christus, der schon da durchleuchtete, Gottes Gnade im Gericht. Dass wir oft in widrigen Umständen leben, das können wir nicht ändern. Viele meinen ja, ja, wenn wir die Umstände ändern, dann ändern wir uns auch. Paradebeispiel, was ich immer anführe. Ich habe meinen Eltern gesagt, ja, wenn ich einen neuen schönen Schreibtisch bekomme, dann mache ich immer meine Schularbeiten. Ja, hat Papa gesagt, da bin ich mal gespannt. Ich kriegte meinen schönen neuen Schreibtisch. Und wie lange ging das wohl gut? Ich nehme Wetten an.
Ein Tag?
Na, ein bisschen. Wie bitte?
Eine Woche.
Ja, noch ein bisschen mehr. Nee, also genau 2 Wochen auf dem Tag. Ja, die Umstände haben mich nicht geändert. Ja, und wir denken oft, wenn ich erstmal das habe, dann. Wenn sich das ändert, dann. Nein, die Umstände verändern uns nicht. Gott hat auch nicht die Israeliten, die umkehrten, aus dem Exil rausgenommen. Hat er auch nicht gemacht. Die Umstände blieben. Die Folge müssen auch diejenigen tragen, die umgekehrt sind. Aber die umkehren, bekommen echtes Leben und können dann auch die Umstände aus Gottes Hand nehmen. Das ist der Unterschied. Ja? Und jetzt kommt bei Hesekiel wieder Evangelium, Vers 30. Können wir den... Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Es beginnt mit, darum werde ich euch richten, Haus Israel, einen jeden nach seinem Weg. Achtung, hier steht nicht nach den Wegen der Eltern oder der Umstände, sondern jeden nach seinem eigenen Weg. Spricht der Herr her. Hier klingt wieder der Aufruf Jesu, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was sagt denn jetzt das Evangelium? Was sagt das denn? Das ist der, ja, umkehren und glaubt an das Evangelium. Das sind ja 2 Dinge. Jawohl. Das große Thema bei Hesekiel und gegen Ende unseres Textes kriegen wir ja nochmal die Aufforderung, kommen wir gleich nochmal zu, da ist auf einmal die Rede von einem neuen Herz, einem neuen Geist, kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Kehrt um, glaubt dem Evangelium. Ja. Jesus hat das für uns getan und wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen, wenn wir an Jesus glauben. Und jetzt kommt im nächsten Vers etwas ganz Großes. Wir dürfen die ganze Schuld unseres Lebens loswerden, wegwerfen, von uns werfen. Er warf unsere Sünde ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Unsere ganze Schuld dürfen wir auf ihn werfen. Und nochmal, wenn ich etwas werfe, habe ich es nicht mehr, dann ist es weg. Unser altes Herz, das meint hier nicht den Sitz der Gefühle, sondern es meint das Zentrum der Person, das darf neu werden. Ich will das steinerne Herz aus eurem Innern wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Gott repariert nicht an dem alten Menschen rum und sagt auch hier ein Flicken drauf und da ein Pflaster und hier einen kleinen Trost und da noch eine Motivation und hier was. Er sagt, nein, das Alte muss sterben, der alte Mensch muss neu werden. Und dann sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dein altes Leben darf ganz neu werden. Ganz neu. Da kommt Nikodemus, Schutz der Dunkelheit, zu Jesus. Ja. Der sagt ihm, du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Ja? Und der sagt, ja, wie soll das gehen? Und Jesus sagt, es wundert mich, dass du das nicht weißt. Du musst neu werden. Gott will uns neu machen. Ja, jetzt denkt man ja vielleicht ja leider nur innerlich, ne? Die Haare wachsen mir dann aber auch nicht mehr wieder neu. Aber das ist egal, die Umstände bleiben. Ja? Ja? Dein altes Leben darf ganz neu werden, das Zentrum deiner Person neu geboren, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und endlich, endlich werde ich alle Schuld los. Denn die Schuld ist meistens der Auslöser. Die nicht vergebene Schuld, die auf mir lastet, meistens der Auslöser für Knechtschaft und fehlender Freude. Die drückt mich nieder. Und endlich darf ich leben und einen neuen Geist. Ich darf jetzt wissen, ich bin ein Kind Gottes geworden. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin jetzt neu gesinnt. Gesinnt? Gesonnen? Gesinnt. Ich habe eine neue Gesinnung. So. Ja. Deutsch ist ja schon schwer, ne? Jetzt dreht sich nicht mehr alles um mich, sondern jetzt frage ich zuerst nach den Dingen des Reiches Gottes. So kehrt um, dass ihr lebt. Gott hat keinen Gefallen daran, dass der Mensch zugrunde ist und tot ist in seinem Herzen und seinem Geist und einmal in Ewigkeit von ihm getrennt ist. Das will Gott nicht. Deswegen hat er in Jesus Christus dieses Rettungsprogramm gestartet. Sagen wir das den Menschen noch? Dass sie umkehren müssen? Dass Gott uns dieses Angebot macht, du darfst deine Schuld loswerden? Oder stimmen wir ein in den allgemeinen Chor der Psychologie, ach, Schuld gibt's ja gar nicht, du bist ja immer nur ein Opfer. Oder biedern wir ihnen nur Religion an und behaupten, du kannst so bleiben, wie du bist? Ich darf so kommen, wie ich bin. Das ist richtig. Aber dann kann ich nicht so bleiben, wie ich bin, sondern wenn ich umgekehrt bin, dann bin ich neu gemacht. Das verändert mich. Und das wird auch sichtbar. Aber wenn wir dann diesen Schritt gegangen sind, umgekehrt sind, Vergebung empfangen haben, dann sollen wir das jetzt auch anderen weitergeben. Und das nicht als Programm, sondern das soll ganz automatisch geschehen. Auch ihnen den Ruf Gottes, das Angebot zum Leben zurufen. Übrigens, wenn wir wollen, dass Menschen zu Jesus finden, dann dürfen wir sie nicht an uns festmachen und unserer Sicht der Dinge. Dann dürfen sich auch äußere Umstände ändern. Auch Gottesdienstformen dürfen sich ändern. In manchen Gemeinden kann man ja schneller die Theologie ändern als die Gottesdienstordnung oder die Sitzordnung. Das halte ich für sehr bedenklich. Ich hatte mal in einer Gemeinde, die existiert nicht mehr, Bibeltage gehalten. Und ich hatte mir 4 Zivis von Tabor mitgenommen und habe 2 gleich mitgenommen und den 2 anderen gesagt, ihr kommt 5 Minuten nach Beginn, kommt ihr rein. Wartet so lange draußen. Ja gut. So, ich brachte jetzt die 2 schon mit rein. Die setzten sich auf irgendwelche Stühle. Und dann jetzt kam von der Gemeinde Leute und die eine Dame hatte nichts Besseres zu tun, als im Einzivi zu sagen, das ist mein Platz. Nun, er hat sich dann einen anderen gesucht. Wir haben angefangen, 5 Minuten später klopfte an der Tür, ging auf, alle Köpfe flogen rum mit offenem Mund. Und jetzt mussten diese, die noch nie da waren, an allen anderen vorbeilaufen, sich auf die Plätze sitzen, wo wir nicht sitzen wollen. Vorne. Und dann haben die Bibeltag zu Ende gemacht. Und dann habe ich mir die 4 nach vorne geholt. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagt mal, wie war das hier für euch? Und dann haben sie ganz ehrlich gesagt, wir würden nie mehr wiederkommen. Die Entscheidung, ob jemand wiederkommt, die fällt ja lange bevor der Pastor auf der Kanzel steht. Sondern es fängt bei solchen Dingen schon an. Das Evangelium muss dann natürlich kommen und den Menschen packen. Aber diese Entscheidung, ob ich wiederkomme, die ist lange vorher gefallen. Nicht Traditionspflege, sondern Menschen müssen gewonnen werden, um zu Kindern Gottes zu werden. Ich sage das deswegen, sagte ich ja schon, weil in manchen Gemeinden kann man schneller die Theologie ändern als die Gottesdienstordnung oder die Sitzordnung. Das ist erschreckend. Wir merken das ja manchmal gar nicht. Da müssen wir wieder darauf hingewiesen werden. Haben wir das brennende Herz für die, die noch nicht zu Jesus gehören? Bin ich bereit, dafür auch mal meinen Stammplatz zu opfern oder sind mir Menschen letztlich egal? Und ich will doch nur, dass gefälligst meine Bedürfnisse im Gottesdienst befriedigt werden. Der Markus Franz, der ab und zu mal hier predigt, der hat mal in einer Predigt gesagt, oder sind Menschen euch egal? Kann ich mich noch dran erinnern? Oder geht es nur darum, dass ich irgendwann mal in den Himmel komme, wo ich dann übrigens meinen Sitzplatz auch nicht mehr habe, um den ich hier so gekämpft habe? Dann habe ich ihn auch nicht mehr. Ja. Nein, auch für Christen gilt das Wort, kehrt um, auch von manchen Gewohnheiten. Es gibt ja gute Gewohnheiten. Jeden Tag reserviert eine Stunde zum Bibellesen ist eine gute Gewohnheit. Aber es gibt auch schlechte Gewohnheiten. Ja? Und auch da müssen wir uns mal von Gott sagen lassen. Schlechte Gewohnheiten, die sich einschleichen und mit denen ich anderen nur im Wege stehe auf dem Weg zu Jesus. Und das ist immer gefährlich, wenn man Geschwister darauf hinweisen muss. Dann ist man ganz schnell beleidigt oder ganz schnell denkt man, der will mir alles wegnehmen, der will hier alles verändern. Und jetzt nochmal der Vers 31. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, können wir das denn? Wer kann das denn? Uns ein neues Herz und einen neuen Geist machen, das können wir doch gar nicht. Ja. Das neue Herz, den neuen Geist schaffen kann kein Mensch, das kann nur Gott machen. Deshalb gibt es echte Veränderung des Menschen nur bei unserem Herrn. Nicht bei irgendwelchen Religionen. Nicht durch irgendwelche Umstände oder Therapien. Das neue Herz, den neuen Geist, kann nur Gott uns schenken. Aber dieses Angebot macht er uns. Und wir wollen ihn ernstlich bitten, dass sein Geist auch uns noch verändern darf und auch uns zeigen kann, wo wir umkehren sollen. Wo wir vielleicht ihm im Wege stehen oder zwischen dem Menschen, der ihn noch nicht kennt, und ihm stehen. Und somit den Blick auf Jesus verdecken. Mein liebstes Beispiel dafür sind ja Philippus und Nathanael. Wie heißt das? Jesus findet Philippus. Das ist so ein schöner Name, Pferdefreund. Philos der Freund und Hippos, das Pferd. Hippo, das Pferd. Pferdefreund, so ein schöner Name. Und dann geht das weiter. Nachdem Jesus Philippus gefunden hat, findet der Nathanael. Nathanael heißt übersetzt von Gott gegeben. Und was macht er mit dem? Dem sagt er, wir haben den gefunden, von dem das ganze Alte Testament sagt, Jesus, Josef, Sohn von Nazareth. Und Nathanael zieht so ein Gesicht, sagt, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Das wäre so, als wenn, ich gucke dich gerade an, Gudrun Wormsbecher, als wenn Gudrun jetzt irgendwie in der Nachbarschaft rumerzählt, ich habe Jesus gefunden, der meinem Leben Sinn gibt, und die sagen, was soll der von den Christen schon Gutes kommen? Ja, muss ja nicht, das wissen die ja noch nicht, aber was soll der von den Christen Gutes kommen? Und was macht Philippus jetzt? Der argumentiert jetzt und hat Argument um Argument um Argument, warum das vernünftig ist, Jesus nachzufolgen. Ja? Nee, macht er nicht. Sondern er sagt, komm und sieh. Und dann bringt er den zu Jesus. Ich stelle mir das so vor, Jesus, guck mal. Das ist mein Nathanael, den habe ich mitgebracht. Und Jesus sieht diesen Nathanael an und was sagt er dem? Boah, wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Woher weißt du das? Ja, ich habe dich gesehen, da als du unter dem Feigenbaum saßt. Ich habe dich schon längst erkannt. Und ich glaube, so weit gehen wir gar nicht. Sondern machen die Leute an unseren Vorstellungen fest, an unserer Frömmigkeit, an unserer Art und Weise, wie man sich hier zu benehmen hat, und sagen, das musst du erst machen. Das sprechen wir ja nicht aus, aber unausgesprochen ist das oft. Da darfst du nicht sitzen, da sitze ich. Nein, er gibt ihn bei Jesus ab. Er kann zur Seite treten und sagen, Herr, jetzt mach du. Und er macht. Nicht bei uns festmachen, beim Herrn Jesus festmachen. Und Jesus kann sich das leisten, mit Menschen anders umzugehen und sie anders zu behandeln, als wir uns das vorstellen. Das kann er, das darf er, weil er den Menschen kennt. Er darf anders mit ihm umgehen. Und wenn wir Menschen wirklich bei Jesus festmachen, dann werden wir auch die Erfahrung machen, dass Jesus sagt, ja, den habe ich schon längst im Blick gehabt. Das ist dein persönlicher Nathanael, den ich dir gegeben habe, den du zu mir bringen sollst. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott für jeden von uns so einen Nathanael hat oder eine Nathanaelin. Ja? Den einen, den wir zu Jesus bringen sollen, führen dürfen. Und dann aber auch bei Jesus abgeben. Nicht wir sind für sein Heil verantwortlich. Nicht wir erlösen ihn. Das macht Jesus. Und das darf er so tun, wie er es will, und muss bei uns nicht erst fragen. Das neue Herz, den neuen Geist schaffen, das kann nur er selber. Und da wünsche ich mir, dass wir ihm das zutrauen. Ich glaube, wenn wir Jesus das zutrauen, dann können wir auch einen Schritt zur Seite machen. Sagen, Jesus, jetzt mach du. Das entbindet uns nicht davon, Menschen einzuladen. Im Gegenteil. Aber wir werden dann die Erfahrung machen, jawohl, Jesus hat ihn schon längst gesehen. Er hat das schon längst vorbereitet. Und ich darf, bin nur der, der ihn mitbringen darf. Ich könnte jetzt noch hier so viel weiterreden, will ich gar nicht tun, dann macht man so viele Eindrücke wieder kaputt. Ja? Nee, mache ich jetzt nicht. Also, nochmal zusammengefasst, auch für Christen gilt das Wort, kehrt um. Das neue Herz, den neuen Geist kann nur Gott selber uns schenken und er will es tun. Das ist ein unbedingter Wille, dass der Mensch heil wird. Gottes Wille ist immer das Heil, nicht das Unheil. Und dazu segne uns Gott, dass wir das immer im Blick behalten und im Sinn und auf unser Herz schreiben und uns daran erinnern, auch gegenseitig als Gemeinde. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns nicht in Sippenhaft nimmst. Danke, Herr, dass du jedem von uns dein Angebot zur Umkehr gemacht hast, unabhängig davon, was wir für ein Elternhaus hatten, in welchen Umständen wir aufgewachsen sind, oder. Dass du sagst, ja, all das weiß ich, aber es liegt an dir, umzukehren. Danke, dass wir diesen Ruf hören durften und dass viele hier sitzen, die diesen Schritt getan haben, hin zu dir. Wir bitten dich, Herr, für die unsere Nathanaele und Nathanaelinnen, die du uns in den Weg stellst, denen wir das sagen dürfen. Schenk, dass wir nicht im Weg stehen, sondern dass wir sie zu dir bringen können, vor dich hinstellen und dich machen lassen können. Du willst das Heil und nicht das Unheil. Und du änderst auch nicht die Umstände immer, aber du gibst uns die richtige Sicht, die Umstände auch aus deiner Hand zu nehmen. Wir danken dir, dass wir dir so vertrauen dürfen und bitten dich, segne uns und erhalte uns den Glauben an dich. Amen.